Er setzt die Kopfhörer ab und windet sich geschickt wie eine kleine Gazelle aus seinem Sessel, läuft zu seinem Schuhkarton, dessen Namen ich aus Werbeschutzgründen nicht sagen darf. Okay, da ist ein Bild drin. Das Bild zeigt Kakadus.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingezwitschert. Wir haben Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch, Martin.
Herzlichen Glückwunsch, Fabian. Herzlichen Glückwunsch auch an das Team hinter der Scheibe und an die ganze Redaktion und an alle Gästinnen und Gäste, die bisher dabei waren. Ja, vor knapp einem Jahr sind wir mit der ersten Folge an den Start gegangen und da ging es um Vogelstimmen.
Genau, da habt ihr den Zip-Zap auf die Ohren bekommen, so wie auch bei der letzten Folge. Und ich kann es gar nicht glauben, ein Jahr sind wir jetzt schon dabei,
Martin. Ein Jahr, die 24. Folge. Und Fabian, du hast dir ja immer angewöhnt, unnützes Vogelwissen bereitzuhalten. Was hast du denn zur Zahl 24 rausgesucht?
Also zur Zahl 24 habe ich rausgefunden. 24 Lappentaucherarten gibt es weltweit. Davon sind 3 leider ausgestorben. Und in Deutschland sind so 4 bis 5 möglich. Wisst ihr welche?
Ja, Haubentaucher, ja. Schwarzhalstaucher.
Richtig.
Rothalstaucher?
Ja.
Ohrentaucher?
Genau, ja.
Ja doch.
Ist zu Gast aus dem Norden.
Und der Zwergtaucher hieß er, ne? Genau.
Richtig, genau. Und hier nochmal Achtung, das ist eine eigene Ordnung, keine nähere Verwandtschaft mit den Seetauchern, aber da kommen wir nachher nochmal zu. Auch mit Enten oder mit Rallen. Die Rallen sind wiederum eher mit den Kranichen verwandt. Da besteht keine Verwandtschaft. Und ihr habt schon gemerkt, und ich finde, ich möchte es jetzt gerne auflösen, obwohl, Martin, es ist dein Turn. Wir sind heute nicht allein. Ich habe gerade schon gesagt, habt ihr eine Idee? Wir sitzen hier nämlich zu dritt heute.
Ja, wir haben heute jemanden zu Gast und wir freuen uns tierisch, dass sie da ist. Sie ist preisgekrönte Journalistin und Buchautorin. Vögel sind dabei, neben der Natur, ihr Schwerpunktthema. Und sie selbst sagt, sie beobachtet Vögel, seit sie lesen und schreiben kann. Über 30 Jahre lang war sie Redakteurin bei der Geo. Ich glaube, die Geo ist eigentlich fast jedem bekannt. Und außerdem ist sie Gründungsmitglied der Flugbegleiter, einer Gruppe von Autorinnen, die bis vor kurzem leider, also die gibt es jetzt nicht mehr, regelmäßig Beiträge geschrieben haben zu vogelkundlichen Themen, zum Naturschutz, und zwar im Online-Magazin Riff Reporter. Ich denke, den meisten, ja, oder zumindest mir ist es bekannt, also ich lese gerne diese Artikel und auch der Flugbegleiter war immer ein Teil meines alltäglichen Lebens. Ja.
Dazu kommen noch 2 Bücher. Und zwar haben wir hier das Federnlesen, vom Glück Vögel zu beobachten, und, das finde ich auch sehr schön, Der braune Bär fliegt erst nach Mitternacht. Unsere Naturschätze, wie wir sie wiederentdecken und retten können. Und ich glaube, jetzt ist endlich Zeit zu sagen, wer zu Gast ist. Und wir freuen uns sehr, Johanna Romberg, dass du heute hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, dass du es einrichten konntest. Ja, und du bist nicht nur bekannt für deine Artikel und für deine Bücher, sondern ich glaube, wer dich kennt und vielleicht auch so verfolgt deine journalistische Laufbahn, der weiß vielleicht auch, dass du Vogelkartiererin bist. Und das ist unser Thema heute. Wir reden über das Kartieren von Vögeln, wie das geht, warum man das macht, was dein Part dabei ist und was dir so viel Freude daran bereitet.
Ich freue mich auf das Thema. Und bevor wir starten, natürlich wie immer die beiden Einsendungen oder heute sogar 3, Martin, hast du rausgesucht.
Ja, ich habe 3 rausgesucht. Wir halten uns kurz.
Das machen wir dann eh nie, aber wir versuchen's. Okay, ich fange mal an mit Erdbeerblüte. Auf Spotify kam die Frage: Störche sind immer ein Ereignis, wenn sie über den Dächern brüten. Wie wird ein Horst so attraktiv, dass er den Störchen ins Auge fällt? Und könnt ihr ein Nest empfehlen, das man kaufen kann?
Also ich finde das eine interessante Frage, weil ich mir da noch nie so direkt Gedanken drüber gemacht habe. Aber ich denke mal, wenn wir mal so gucken, was macht ihn attraktiv, würde ich sagen, er muss erstmal sicher wirken, so ein Horst oder so eine Nisthilfe muss sicher wirken, dass sie also stabil ist und nicht abfällt während der Brutzeit. Also wenn sie irgendwie wackelig installiert ist, glaube ich, ist das nicht so gut. Ich glaube, immer gut ist, dass auch vielleicht schon andere Störche vorher da gebrütet haben, also dass schon Reisig oder Zweige drin liegen. Das kann man also imitieren, indem man bei einer Nisthilfe, die man neu anbringt, Äste reinlegt. Und ich denke, was am wichtigsten ist, ist, dass wir in der Umgebung ein gutes Nahrungsangebot haben, dass die Weißstörche also auch für ihre Jungtiere genügend Nahrung in der Umgebung finden können. Und ich denke mal, wenn man die 3 Sachen sicherstellt, dann hat man ganz gute Chancen, Weißstörche auch anzusiedeln. Ansonsten die Frage, ob man die käuflich erwerben kann. Es gibt einen großen bekannten Nisthilfenproduzenten, den wir jetzt vielleicht nicht namentlich nennen, aber der euch bekannt sein sollte, von den Holzbetonprodukten, die er anbietet. Der bietet auch Weidenkörbe für Weißstörche an. Ansonsten, glaube ich, lohnt sich das auch immer mal lokal nachzufragen, ob man HandwerkerInnen hat, die vielleicht solche Körbe herstellen oder Wagenräder produzieren.
Ja, gute Antwort, Martin. Wir haben noch eine Frage und zwar kommt die von Gerda auch über Spotify und war zu der Eulenfolge eine Frage. Produzieren andere Greifvögel auch Gewölle? Und da kann ich ja mal gerne drauf eingehen. Die Antwort ist ja. Alle Vögel, die mehr oder weniger irgendwas Unverdauliches fressen, die können so ein Gewölle produzieren. Vögel haben einen Muskelmagen und da werden diese unverdaulichen Reste dann zu so einem Ballen gepresst. Und neben Eulen und Greifvögeln und auch Falken, die übrigens keine Greifvögel sind, können das beispielsweise auch Graureiher, Weißstörche, bei Möwen habe ich es aber auch schon gesehen, bei Krähenvögeln, sogar bei Wartvögeln, Kormoran, Würgern, also das können alle möglichen Vogelarten. Es gibt ein paar Videos im Internet, sieht, ich weiß nicht, Johanna, hast du das schon mal gesehen, wie so ein Gewölle aus dem Vogel rauskommt?
Nee.
Das ist ein etwas skurriler Moment, das ist auf einmal kommt da so ein Ballen raus. Und ja, da können dann drin sein Schuppen, Gräten, Knochen, Fell ist oft drin, Muschelschalen, Kirschkerne, Pflanzenteile, Chitinreste, also so von Käferpanzern beispielsweise. Und das ist übrigens auch eine super Methode, um Säugetiere zu bestimmen, Kleinsäuger. Weil durch diese Gewölle kann man eben die Knochen nachweisen und dadurch die Arten an Kleinsäugern. Okay, dabei belassen wir es.
Ja, und dann machen wir noch kurz die letzte Frage von Flavia.Thomas. Die kam auch über Spotify rein. Er fragt oder sie fragt, habe in unserem Vogelbuch gelesen, dass Waldkäuze auch in verlassenen Dachsbauten brüten. Stimmt das? Fabian, was sagst du?
Interessante Frage. Also Klassiker beim Waldkauz ist eher, dass er Baumhöhlen bewohnt, also dass er da drin brütet. Aber es gibt auch Beobachtungen auf Greifvogelnestern oder alten Krähennestern, also so mehr oder weniger klassische Nester, oft oben in dem Baum, wo sich der Hauptstamm so aufteilt. Aber es gibt schon einige Nachweise von Kaninchenbauten beispielsweise, wo ein Waldkauz drin gebrütet haben soll. Auch Steinkäuze ist das auch schon bekannt. Es gibt übrigens Kaninchenkäuze in Amerika, glaube ich, ne? Die brüten immer in diesen, das ist sehr süß. Naja, auf jeden Fall, deine Antwort ist also ja. Es kann sein, es kommt selten vor, eher Baumhöhlen, aber es gibt solche Fälle.
Ja, was wir noch sagen wollten, am 16. März fand ja unsere gemeinsame Exkursion in Berlin statt. Es war super mit euch, es hat Spaß gemacht und wir haben euch noch ein paar O-Töne mitgebracht.
Ja, Martin, was sagst du? Unsere erste reingezwitscherte Exkursion.
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre jetzt überrascht gewesen, dass so viele da waren, weil wir wussten das ja von den Anmeldungen her, aber es hat mich dann doch also zum Schmunzeln gebracht, aus der Ferne schon zu sehen, dass da so viele Leute dann da waren.
Von diese ganzen kleinen Gruppen und die gehörte dann irgendwie auch noch dazu und ja. Die kamen dann auch noch an.
Und dass es so bunt gemischt war, also weiß ich nicht, ältere Leute, Familien mit Kindern, also hat mich echt gefreut.
Ich glaube 75 Leute mindestens waren es jetzt am Ende.
Ich habe gar nicht gezählt, aber auf jeden Fall auch diese Wissbegier fand ich ganz toll und die Fragen, die sie gestellt haben und das Lob, was auch nochmal kam. Danke an alle, die zur Exkursion gekommen sind
und hoffentlich bis zur nächsten Exkursion.
Ja, damit würde ich sagen, kommen wir zu den Vogelnachrichten.
Das würde ich auch sagen.
Die Vogelnews.
Martin hat eine mitgebracht und ich habe eine mitgebracht. Soll ich anfangen, Martin?
Du fängst mal an, genau. Okay.
Also Headline, Vogel unterbricht Las Vegas Show. Zwar kam das vor kurzem, im Februar ist das passiert, Ende Februar, Anfang März. Da ist ein seltener Vogel, ein Gelbschnabeltaucher, das ist eine Seetaucherart, auf einem künstlichen See in Las Vegas gelandet. Und zwar vor dem, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Bellagio Hotel.
Ich glaube ja.
Also vor einem sehr großen Hotel, was auch sehr bekannt ist in Las Vegas. Und das ist unter anderem bekannt für sehr dekadente Wasserfontänen, die da auf so einem See vor diesem Hotel springen, tanzen und so weiter. Und da hat sich der Vogel niedergelassen und sie haben dem Vogel zuliebe dann auch diese Wasserfontänen, diese Show abgestellt. Ja, es handelt sich hierbei um einen Jungvogel auf dem Heimweg und sie brüten die Gelbschnabeltaucher in den arktischen Gebieten in Kanada und hat wahrscheinlich schutzsuchend vor einem Sturm inmitten dieser Wüstenstadt da auf diesem See gedacht, dass er da mal kurz Pause macht. Beziehungsweise kurz wurden dann auf jeden Fall einige Tage, sodass sich auch einige Vogelschützerinnen und Vogelschützer schon Sorgen gemacht haben, weil es ist auch eine sehr bedrohte Art. Die gehört, wie ich schon gesagt habe, zu den Seetauchern und ist nah verwandt mit dem Eistaucher beispielsweise. Der ist bekannt, den haben wir mal vorgestellt in der Folge mit Gut zu Vögeln. Der ist bekannt, weil er ständig in irgendwelchen Filmen eingespielt wird. Und der Gelbschnabeltaucher hört sich so ähnlich an. Ich gucke mal gerade, ob ich ihn hier spontan
genau, das war dieser Gruselsound, der inzwischen so beliebt ist, dass er in allen möglichen Filmen verwendet wird, selbst wenn es biologisch gar nicht passt. Vom Habitat zum Beispiel.
Der Gelbschnabeltaucher klingt so ähnlich, auch sehr schön. Ich gucke mal, ob ich ihn gerade da habe. also sehr ähnlich dazu. Wirklich ein sehr, sehr hübscher Vogel. Ja, was ist daraus geworden? Also es gibt einzelne Nachweise zuletzt, auch in Deutschland, muss man dazu sagen. 2020 zuletzt auf dem Berliner Müggelsee. Und Martin, du weißt sogar, was draus geworden ist, ne? Die haben den Vogel...
Ich habe nachgelesen, die haben den Vogel dann eingefangen und an einen geheimen Ort, irgendwo wahrscheinlich auch in Las Vegas, versetzt, von wo aus er dann seine Reise hoffentlich fortgeführt hat.
Ja, fand ich eine sehr interessante News und schön von Las Vegas, dass sie die Fontänen ausgestellt haben.
Ja. Genau. Meine News ist wieder etwas, sage ich mal, wissenschaftlicher, ohne dass ich dich jetzt kritisieren wollte. Nein, gar nicht. Und zwar, die Headline ist die Regeln des Vogelflugs. Da denkt man jetzt vielleicht, ja, ist doch klar, man braucht Federn und so weiter. Ne? Aber ich glaube, so eindeutig ist das gar nicht. Oder man wusste lange Zeit gar nicht, was für Merkmale eigentlich wichtig sind für den Federflug. Und zwar geht es um eine Veröffentlichung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Field Museums of Natural History in Chicago. Und die haben systematisch Gefiedermerkmale von flugfähigen Vögeln untersucht. Und zwar von den Schwungfedern, also denen, die an den Flügeln sitzen. Und die bekanntlicherweise Voraussetzungen sind für den Vogelflug. Und bekannt war, dass die Primärfedern, also die sogenannten Handschwingen, die also am Handteil des Flügels sitzen, dass die asymmetrisch sind. Und ihr kennt das sicherlich, wenn ihr solche Federn findet. Die haben also den Kiel in der Mitte und links und rechts eine Fahne. Und die eine Fahne ist schmaler als die andere. Das ist also mit Asymmetrie gemeint. Und das ist ganz wichtig, um eben fliegen zu können. Und bei flugunfähigen Vögeln sind diese Federn in der Regel symmetrisch. Also schon mal ein Hinweis darauf, dass sie damit also nicht fliegen können. Neu ist, und da waren die Forschenden selbst überrascht, dass das bisher noch niemand so festgestellt hat, ist, dass alle flugfähigen Vögel 9 bis 11 Handschwingen besitzen. Und das ist ganz interessant, dass das anscheinend noch niemandem so in dem Umfang aufgefallen ist. Und bei flugunfähigen Vögeln gibt es sehr starke Schwankungen, was diese Zahl betrifft. Angefangen bei 0, der Emu zum Beispiel hat gar keine Handschwingen mehr. Und der Pinguin, der ja bekanntlich taucht, der hat bis zu 40 Handschwingen. Also ganz interessant. Und da ist natürlich dann auch klar, man guckt dann mal bei den Dinosauriern, weil wir wissen ja, die modernen Vögel stammen von einigen Dinosauriern ab. Und wir schauen einfach mal, wie sieht's denn da aus? Und tatsächlich, bei den vogelähnlichen Dinosauriern, von denen man vermutet hat, dass sie flugfähig waren, zählt man dieselbe Anzahl von 9 bis 11 Handschwingen.
Spannend.
Und das fand ich ziemlich interessant, dass man also mithilfe solcher Merkmale noch Verbindung zu den Dinosauriern machen kann.
Mir fällt ein Stück Vogelwissen ein, was ich auch erst vor relativ kurzer Zeit gelernt habe. Man kann an der Länge der Handschwingen bzw. an der Staffelung der Federn ablesen, wie weit ein Vogel fliegt, also wie weit er zieht. Eine Handschwingenprojektion heißt das.
Oh ja, also wieder so ein schwieriger Begriff.
Ja.
Kannst du den kurz erklären?
Die Federn an einem Vogelflügel sind ja gestaffelt. Also einige sind länger und andere kürzer. Und also grob gesagt, je stärker dieser Unterschied ist, also je weiter die äußeren Handschwingen über die inneren hinausragen, desto weiter ist die Flugstrecke, die ein Vogel zurücklegt. Also man kann das zum Beispiel bei Zilpzalp und Fitis ganz gut unterscheiden. Ja. Der Fitis fliegt sehr viel weiter als der Zilpzalp. Und entsprechend länger ist seine Handschwingenprojektion.
Also ganz grob gesagt, ist der Flügel sehr, sehr lang. Ist der Vogel ein recht geschickter Flieger, der auch weit fliegt? Man schaue Albatrosse an beispielsweise.
Mauersegler.
Mhm. Und ich denke, wir machen auch mal eine Folge zu so Begriffen, Orni-Spezi-Begriffen.
Genau. Wenn ihr wissen wollt, was so eine Handschwingenprojektion ist, schaut mal in das NABU-Vogelbuch und andere Bestimmungsbücher. Da ist das oft auch als Bestimmungsmerkmal in Abbildungen zu sehen.
Also, falls ihr mehr zu den News wissen wollt, Las Vegas oder Dino, Handschwingen, Anzahl, dann schaut wie immer in unsere Shownotes.
Thema der Woche.
Kommen wir nun zum Hauptthema unserer Folge, der Vogelkartierung. Was das ist, was da alles hintersteckt, das erzählen wir euch gleich. Ich sehe hier, dass Martin in den Notizen geschrieben hat, geheimer Icebreaker.
Aber dann trotzdem den ich aber leider schon an dich geleakt habe, teilweise.
Bisschen schon, ja. Aber genau. Ich bin gespannt.
Ja, Icebreaker kennt ihr vielleicht, Eisbrecher, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht auch. Deswegen, ich werde mich jetzt gleich mal aus dem Sessel und vom Mikro wegschälen und werde dich, Fabian, bitten zu kommentieren, was ich gleich aus dieser Box auspacken werde. Denn Johanna, ich habe Gegenstände mitgebracht, die mit Vogelarten zu tun haben und ich möchte euch beide bitten, also dich, aber auch dich, Fabian, euch einen Gegenstand auszusuchen, der zu euch passt, der euch beschreibt oder zu dem ihr euch irgendwie hingezogen fühlt. Genau, machen wir das als kleine Aufwärmrunde.
Okay.
Und ich gehe jetzt zur Box und du kommentierst bitte.
Er setzt die Kopfhörer ab und windet sich geschickt wie eine kleine Gazelle aus seinem Sessel, läuft zu seinem Schuhkarton, dessen Namen ich aus Werbeschutzgründen nicht sagen darf. Okay, da ist ein Bild drin. Das Bild zeigt Kakadus, und zwar Rabenkakadus oben. Ara-Kakadus oben und unten, ich weiß nicht so genau, irgendein australischer Kakadus, Nacktaugen, glaube ich. Okay, also wir haben ein Schwarz-Weiß-Bild gerahmt in einem Bilderrahmen. Oh, da kommt ein Schädel. Das handelt sich vermutlich um einen Reiherschädel. Sieht ganz gut sauber aus, auch nicht komplett sauber. Ein kleines bisschen eklig ist schon. Oh, da haben wir noch einen Schädel. Da kann ich jetzt große Augenhöhle. Ich greife diesen Schädel mal. Oh, ist das ein Kolkrabe? Oh, ein Kolkrabenschädel.
Ah, okay, ich hätte auf Specht getippt, aber
jetzt, ein Ei, sieht aus wie eine große Avocado, ein dunkles Ei, sehr groß, also wir haben hier ein Laufvogelei auf jeden Fall, kein Strauß, wahrscheinlich ein Nandu oder ein Emu.
Oh.
Er nickt bei Emu, ne? Richtig. Okay, also, es kommt noch was. Eine Feder, wahrscheinlich Schwan, Armschwinge möglicherweise und die Schwanzfeder von einem Pfau. Es geht noch weiter. Ein Vogelbestimmungsbuch. Martin, das ist ja dein jetzt. Und was ist das? Ein kleines Bild?
Angry Birds.
Nee, so ein kleiner Kardinal in so einem. Eine Fliese! Das ist eine Fliese. Ah, okay. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Martin hat aus seinem Karton rausgeholt ein Schwarz-Weiß-Bild von einem Kakadu oder von mehreren Kakadus. Ein Reiherschädel, ein Kolkrabenschädel, ein Emu-Ei, eine Schwanfeder, eine V-Feder, eine Fliese mit einem roten Kardinal. Das ist ein sehr hübscher amerikanischer Singvogel und ein Vogelbuch. Ein altes BLV-Bestimmungsbuch. Und natürlich sehe ich jetzt noch in der Kiste die ganzen Genehmigungen für die Federn und Schädel. Natürlich liegen auch dabei.
Natürlich, genau. So, jetzt seid ihr dran. Johanna, fang du doch an. Zu welchem fühlst du dich hingezogen? Welches beschreibt dich vielleicht?
Ja, das
am besten?
Ist leicht. Also die Schwanenfeder.
Ja?
Die Schwanenfeder deswegen, weil manche Vögel kann man ja tatsächlich am Fluggeräusch erkennen. Ich hatte ein ehemaliger Kollege von mir, hat häufig Enten im Nebel bestimmt. Und er behauptete, und ich glaube ihm das auch, dass er 20 Enten allein am Fluggeräusch unterscheiden konnte.
Ui.
Das kann ich auf gar keinen Fall. Aber Schwäne kann ich am Fluggeräusch erkennen, bevor ich sie sehe. Weil die klingen irgendwie. Also ich denke dabei an erkältete Blockflöten.
Metapher, ja.
Ja, also die Schwanenfeder.
Stimmt, die Schellenten beispielsweise sind sogar nach dem Schellen, nach diesem Klingelgeräusch benannt, nach dem, was sie machen beim Fliegen. Was an bestimmten Handschwingenstrukturen wohl liegt, habe ich mal gelesen.
Fabian, welches würdest du auswählen? Welches Objekt?
Gute Frage. Ich glaube, ich würde das Emu-Ei nehmen, weil ich es irgendwie ziemlich cool finde. Dass es so groß ist und dunkel und es sieht aus wie ein Riesen-Avocado. Ich finde Avocados sehr, sehr lecker. Habe ich in Honduras jetzt auch nochmal frisch vom Baum ganz viel gegessen. Und Laufvögel finde ich auch irgendwie cool mit ihren riesigen Füßen. Und ich habe auch schon mal einen Emu gestreichelt tatsächlich, wo ich aufgewachsen bin. Da gibt's einen zahmen Emu, der sieht total garstig aus, wenn man hingeht und ihn anfängt zu streicheln, dann legt er sich auf einmal hin und genießt es total. Also von daher bin ich für das Emu-Ei.
Schön. Ach,
ja,
das freut mich.
Nett, Martin. Schön, schöner Icebreaker. Gefällt mir.
Dann versuchen wir jetzt mal die Brücke zu schlagen zur Vogelkartierung oder zum Vogelzählen. Wir werden gleich nochmal klären, was der Begriff Kartierung eigentlich heißt, warum man das so nennt. Aber vielleicht erstmal Johanna an dich. Du zählst also Vögel. Was heißt das und in welchem Rahmen zählst du Vögel? Weil Vögel zählen kann man ja in vielerlei Hinsicht, sage ich mal. Also ob man das jetzt zur Stunde der Gartenvögel macht oder einfach nur zur eigenen Freude. Wie machst du das?
Also ich mache das im Rahmen eines Programms, das heißt Monitoring häufiger Brutvögel. Und das ist ein Programm, das bereits seit, ich weiß nicht seit genau, aber zumindest seit, also auf jeden Fall seit Jahrzehnten läuft. Und das Ziel des Programms ist herauszufinden, erstens, wie viele Vögel es insgesamt in Deutschland gibt und wie sich die Populationen der einzelnen Arten entwickeln. Also welche Arten zunehmen, welche Arten seltener werden und welche gleich bleiben. Das gibt es auch. Und um das rauszufinden, müssen sehr viele Leute an sehr vielen Orten sehr regelmäßig nach standardisierten Methoden zählen. Und ich bin eine von diesen Leuten, die das tun.
Hört sich sehr, sehr gut an. Kleine Ergänzung, das Programm gibt es seit 1989 und koordiniert wird das vom DDA. Das ist der Dachverband der deutschen Avifaunisten. Also alle, die sich Avifauna ist die Vogeltierwelt und da gibt es eine Organisation, die auch alle Landesvogelorganisationen so ein bisschen zusammen koordiniert.
Genau, vielleicht noch zur Begrifflichkeit Monitoring. Das ist auch so ein englischer Begriff, der sich etabliert hat. Das steht eigentlich für Beobachtung oder für Überwachung, ne? Also soll ein bisschen zeigen, dass man das über einen längeren Zeitraum macht und also räumlich und zeitlich koordiniert quasi.
Man könnte sich jetzt fragen, warum häufige Arten? Also ich sollte mich doch eher um die seltenen kümmern, könnte ich jetzt als Laie denken.
Ja, könnte man denken. Aber es ist ja so, dass auch die häufigen Arten schnell mal selten werden. Ne? Also ich kenne Arten, die zu meiner Zeit, klingt jetzt so alt, aber gut, ich habe in den 60er Jahren angefangen mit Beobachten und beispielsweise waren da Haubenlerchen noch sehr häufig.
Oh, okay,
also die trippelten vor unserer Haustür auf und ab. Mittlerweile sind die selten geworden, also aus der Gegend, in der ich wohne, komplett verschwunden. Und damit das nicht überraschend passiert und damit man auch im Zweifel eingreifen kann und konkrete Schutzmaßnahmen machen kann, um zu verhindern, dass Arten selten werden oder seltene Arten ganz verschwinden. Deswegen ist es sinnvoll und wichtig, auch die häufigen Arten im Auge zu behalten.
Total. Ich denke jetzt beispielsweise auch an die Feldlerche, an den Kiebitz, an das Rebhuhn, an Vögel, die früher überall da waren, aber auch Vögel, die vor 50 Jahren beispielsweise der Weißstorch, den wir vorhin hatten, der zu der Zeit ja wahrscheinlich total selten war und jetzt wieder häufig. Also da passiert sehr viel Schwankung und anhand der häufigen Arten kann man auch gut sehen, anhand der Veränderung von diesen häufigen Arten, ob da jetzt einer von den seltenen Vögeln ist oder keiner, sagt einem weniger aus, als wenn eine Art, die auf einmal sehr, sehr häufig war, total zurückgeht. Das ist ein sehr guter Indikator dafür, dass irgendwas mit der Natur nicht stimmt oder sich auf jeden Fall total verändert.
Und Johanna, du hast ja gesagt, das ist eine standardisierte Methode. Mhm. Das heißt also, es gibt bestimmte Regeln, an die man sich halten muss. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, wie das Monitoring häufiger Brutvögel grundsätzlich abläuft?
Ja, also ich gehe viermal im Jahr, also genau gesagt viermal im Frühjahr, März, April, Mai, Juni, eine festgelegte Strecke ab. Also es gibt insgesamt 2000 solcher Strecken in Deutschland. Die sind über die ganze Landschaft verteilt, also nicht nur in Vogelschutzgebieten, sondern auch in der Innenstadt, in der Agrarlandschaft, am Meer, im Gebirge. Und ich zähle in einem Wald, also in einem ganz normalen Mischwald südlich von Hamburg. Und da gehe ich, eine festgelegte Strecke ab, die ist ungefähr 3,5 Kilometer lang. Und entlang dieser Strecke zähle ich alles, was ich sehe und höre. Vor allem höre, weil es ein Wald ist, da sieht man die Vögel nicht so. Aber anhand der Stimmen merkt man sehr gut, wer gerade da ist.
Sehr, sehr spannend. Also eine feste Route, die du gibst. Und du machst das schon seit ein paar Jahren. Das heißt, du kennst wahrscheinlich schon deine Pappenheimer, würde ich jetzt sagen. Also weißt vielleicht mittlerweile sogar schon, wer wo sitzt oder wie ist das?
Ja, tatsächlich. Also als ich anfing zu kartieren, das ist mittlerweile 6 Jahre her, habe ich so ein bisschen gedacht, okay, ich mache das jetzt aus Pflichtbewusstsein, weil man muss ja was für den Vogelschutz tun. Aber das wird wahrscheinlich sehr langweilig sein, weil es immer dieselben Vögel sind. Und da muss man auch noch früh aufstehen, was ich ungern tue. Man muss eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang loslegen. Aber tatsächlich habe ich die Vögel dadurch noch mal ganz neu kennengelernt. Es ist ja eine Sache, wenn man so einen Spaziergang macht irgendwo und dann fliegt hier was und da was und sagt, ach schön, dass der da ist, ach den habe ich auch länger nicht mehr gesehen. Und wenn man so eine bestimmte Strecke immer wieder geht, dann werden aus diesen so flüchtigen Bekannten werden Vertraute. Also Freunde ist jetzt übertrieben, aber ich habe das Gefühl, die Vögel in diesem Wald wirklich sehr gut kennengelernt zu haben. Also ich weiß, am Parkplatz, wenn ich aussteige, da ist fast immer eine bestimmte Misteldrossel, die da singt. Also jedes Jahr. Dann gibt es einen nah an der Autobahn, einen Waldbaumläufer, der auch sehr ortstreu ist. An einer Wildschweinsuhle ist ein Wintergoldhähnchen-Hotspot. Also ich warte schon immer darauf, meine Bekannten wiederzutreffen. Und ich habe sehr viel dazugelernt, erstaunlicherweise. Also auch etwas, was ich, bevor ich mit den Zählen anfing, hatte ich die Idee, dass ich die meisten Vogelarten unserer Gegend in- und auswendig kenne. Aber das war tatsächlich nicht so. Ich habe einige, auch gar nicht so seltene Stimmen dazugelernt. Und dann auch viele Laute dazugelernt, die jetzt nicht so der klassische Balzgesang sind, sondern so, auf Englisch nennt man das Subsongs, also so die Nebengesänge, die Kontakt- und Lockrufe an denen sich Vögel ja auch erkennen, aber die man als Gelegenheitsbeobachter häufig nicht so drauf hat.
Kanntest du denn, bevor du deine Strecke quasi kartiert hast, kanntest du die Misteldrossel schon?
Ja, mehr oder weniger.
Mhm. Vielleicht können wir sie mal einspielen für all diejenigen, die sich interessieren, wie die denn so klingt, weil ich hätte, glaube ich, auch meine Schwierigkeiten, die zu erkennen.
Ich sitze ja immer schon mit angespanntem Finger und freue mich immer, wenn irgendeine Vogelart fällt, die ich abspielen kann. Okay, wir hören rein in die Misteldrossel. So ein bisschen amselig, aber so sehr schön, sehr klar. Ich spiele sie einfach ab.
Das ist also das, was du dann noch vor Sonnenaufgang als erstes hörst.
Ja, und die Misteldrossel singt gerade jetzt um die Zeit. Die fängt von allen Drosseln als erste an zu singen, also noch vor den Amseln, jahreszeitlich, und hört auch relativ schnell wieder auf.
Hm. Sehr schöner, etwas trauriger Gesang. Du hast gesagt, gleich danach kommt welcher Vogel nach der Misteldrossel? Der kleine Baumläufer?
Der Gartenbaumläufer.
Der Gartenbaumläufer. Waldbaumläufer.
Okay. Hm. Es kommen beide vor in dem...
Da habe ich, wie der Zufall möchte, hier auch am Start im Moment. Da ist er.
Nein, das ist er nicht.
Nee,
das ist
aber
der
den hast du wahrscheinlich auch in deiner Fläche.
Den habe ich auch, den hatte ich. Ja.
Kommen wir gleich nochmal drauf.
Mhm. Ach schön, ja, da habe ich hier falsch drauf geklickt.
Also das, vielleicht erinnert ihr euch an die Vogelgesangfolge, das ist die Münze, die man zum Rotieren bringt und die dann so langsam auskreist. Und ja, das wäre dann der Waldlaubsänger.
Mhm. Das war eine geschickte Überleitung eigentlich von mir.
Ja, genau.
Ich habe hier auf den falschen Knopf gedrückt. Den Waldbaumläufer habe ich gar nicht dabei. Ja, sehr schön. Also ich stelle mir da vor, du steigst aus, es kommt gerade, die Sonne ist noch hinterm Berg, kommt gerade raus, die Vögel singen überall und du hast das Stück Wald für dich und gehst dann deine, wie weit ist die Strecke, die du dann gehst?
So ungefähr 3 Kilometer.
Okay.
Und also wenn ich anfange, ist es meistens noch ziemlich dunkel und also dieser Moment, wenn ich aus dem Auto aussteige, ist immer so ein bisschen überwältigend. Also es ist so viel, so laut, dass ich denke, Jungs, nicht alle zusammen. Ich.
Ja, bitte einer nach dem anderen.
Ja. Aber dann hört man sich ein und dann...
Was schätzt du, wie viele Arten hast du auf deiner Fläche ungefähr oder wie viele Arten hast du bisher kartiert?
Ja, erstaunlich. Ich habe angefangen mit 20 und das hat sich dann im Laufe der Jahre gesteigert und jetzt sind es 32.
Wow. Mhm.
Was aber nicht daran liegt, dass es mehr geworden sind, sondern dass ich mehr erkennen kann.
Mhm. Und du sagst ja, du betreust diese Fläche seit 6 Jahren inzwischen. Mhm. Warst du dieses Jahr schon in der Fläche? Weil die erste Begehungszeit läuft ja schon, ne?
Ich war noch nicht da. Die letzten Wochen waren bei uns ziemlich kalt und die Vögel entsprechend stumm. Aber wenn das Wetter Sonntag einigermaßen geht, dann werde ich hingehen.
Mhm. Ich habe noch eine Frage, die mir dann so, oder die ich glaube, Zuhörerinnen würden es vielleicht fragen, bekommst du dafür Geld oder machst du das ehrenamtlich?
Ich mache das ehrenamtlich. Wenn Kartieren bezahlt würde, wäre es unbezahlbar. Denn es sind zusammen mit mir, also mehr oder weniger gleichzeitig, 1.900 Leute unterwegs, die auf, also es gibt insgesamt 2.600 Flächen in Deutschland, die kartiert werden können, sollten. 1.900 von denen sind besetzt. Wenn man diese Leute alle bezahlen würde, dann würde das nicht stattfinden.
Ja, auf jeden Fall an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Personen da draußen, die diesen Job machen und dafür sorgen, dass wir solche Daten bekommen, dass wir Trends von häufigen Arten frühzeitig erkennen. Ich glaube, da leistet ihr einen sehr, sehr wichtigen Beitrag. Möchte trotzdem einmal erwähnen, dass dieses Thema Kartieren, was ist das eigentlich? Was unterscheidet das vom Zählen? Nochmal, um darauf einzugehen. Also es handelt sich hier um eine systematische Erfassung. Man möchte möglichst belastbare Daten produzieren. Und das ganze Kartieren passiert auch oft auf bezahlter Ebene. Beispielsweise, wenn irgendwo ein Parkplatz gebaut wird oder irgendein Bauvorhaben ist beispielsweise oder eine Windkraftanlage. Da muss vorher geguckt werden, okay, gibt es da irgendwelche planungsrelevanten, und da spielen Vögel und Fledermäuse eine sehr, sehr große Rolle. Irgendwelche Vögel, die dadurch bedroht werden oder andere Tiere, muss ich dafür einen Ausgleich schaffen? Ist es möglicherweise gar nicht möglich auf dieser Fläche, weil da sehr bedrohte Arten vorkommen. Und das wird auch kommerziell gemacht. Das sind Planungsbüros, die dann Gutachten erstellen. Und da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die das eben bezahlt machen. Also Ornithologie ist da eben auch ein großer Arbeitgeber und auch ein wachsender Arbeitsmarkt. Das heißt, man kann sich auch sehr, sehr gut in diesem Bereich als hauptamtlicher Ornithologe oder Ornithologin engagieren.
Was mir übrigens auch noch wichtig ist zu sagen, wir zitieren ja oft Brutpaarzahlen von Vogelarten, zuletzt jetzt in der Eulenfolge. Diese basieren auch immer auf solchen systematischen Monitorings. Also ohne dieses Monitoring hätten wir gar keine Ahnung, wie viele Brutpaare eigentlich in Deutschland zum Beispiel vorkommen.
Ja, und wir haben jetzt über das Monitoring häufiger Brutvögel gesprochen. Es gibt auch weitere Monitoring-Programme, auch vom DDR koordiniert. Beispielsweise das Monitoring seltener Brutvögel. Und da gibt es verschiedene Erfassungsmodule. Ich weiß nicht, hast du da auch schon mal an einem teilgenommen?
Ja, ich kartiere auch Spechte. Und das ist deswegen ein spezielles Programm, weil Spechte häufig sehr große Reviere haben. Das heißt, man trifft sie bei den normalen Begehungen häufig nicht an oder es ist eher Zufall, dass sie sich gerade melden. Und deswegen kartiert man sie mit einer Klangattrappe. Das ist normalerweise also verboten. Man sollte es nicht machen, weil Vögel darauf reagieren und sich natürlich aufregen, weil sie einen Artgenossen in ihrer Nähe vermuten. Aber bei Spechten und auch bei Eulen wird das eingesetzt, damit man merkt, ob die Vögel da sind. Und auf die Weise habe ich auf meiner Fläche einen Mittelspecht gefunden, auf den sehr ich schön. Sehr stolz bin.
Ja. Es gibt auch verschiedene andere Module, glaube ich. Die Spechte sind eine ganz, ganz tolle Gruppe, finde ich. Und auch weil man das sonst irgendwie, ich weiß nicht, es ist eine faszinierende Gruppe, aber es gibt auch weitere.
Martin, es gibt weitere, oder? Ich glaube 14 insgesamt. Es gibt noch das Rebhuhn als eigenes Modul, Greifvögel, Graureiher. Also Graureiher sind zwar häufig, aber ich glaube über die eigentlichen Brutplätze, die Koloniebrutplätze ist relativ wenig bekannt. Genau, da gibt es also eine Menge anderer Module noch. Ich würde gerne noch mal einmal zurückgehen, weil du hattest den Waldlaubsänger vorhin erwähnt und dass der inzwischen nicht mehr da ist. Habe ich das richtig verstanden in
ja.
deiner Fläche?
Also das Schöne, ich fange kurz vorher an, also das Schöne daran im Wald zu kartieren ist, dass sich nicht wahnsinnig viel entwickelt. Also den Vögel bei uns, wir wissen es alle und die Hörer dieses Podcasts erst recht, geht es insgesamt nicht so besonders gut. Und in vielen Lebensräumen, also gerade in der offenen Landschaft, nehmen die Populationen nach wie vor ab. Aber im Wald bleibt das im Großen und Ganzen relativ gleich. Aber es gibt Ausnahmen. Und eine Ausnahme ist leider der Waldlaubsänger. Also der nimmt zumindest in Niedersachsen, das weiß ich, hat er sehr stark abgenommen. Und das registriere ich auch auf meiner Fläche. Also ich habe angefangen mit 10 Paaren und im letzten Jahr war es zum ersten Mal überhaupt keiner. Vielleicht kommt er wieder zurück. Es gibt in meiner Gegend noch ein paar andere Stellen, wo er vorkommt. Aber alle anderen Arten sind zum Glück relativ gleich geblieben an der Zahl.
Das ist doch zumindest erfreulich. Ja, hoffen wir mal, dass der Waldlaubsänger vielleicht im nächsten Jahr oder in dieser Brutsaison zurückkehrt. Aber ich glaube auch, das liegt vor allem daran, dass er an sehr alte Wälder angepasst ist. Und wahrscheinlich hängt das auch mit der Bewirtschaftung der Forste oder der Wälder zusammen.
Ja, auch. Also ich war voriges Jahr im Kellerwald, was ja ein Nationalpark ist. Und da habe ich an einem Tag, glaube ich, 20 Waldlaubsänger gezählt. Also da war ich nicht zum Kartieren, sondern zum Spazierengehen. Aber man registriert natürlich, welche Vögel da sind. Ich habe auch mal gehört, dass es, also die brüten ja am Boden. Und wenn es ein gutes Mäusejahr ist, also sehr viele Mäuse im Wald sind, dann haben die weniger Bruterfolg. Also es schwankt auch ziemlich. Aber wenn sie nun ganz verschwinden, dann hat es vermutlich auch andere Gründe, die mit der Situation in ihren Überwinterungsgebieten zusammenhängen. Das
ist nämlich ein Langstreckenzieher, der sehr, sehr weit zieht, übrigens auch eine sehr lange Handschwingprojektion hat, übertrieben lang. Und der sich sehr Zeit lässt. Ich glaube, das ist einer der Vögel, die am spätesten wiederkommen. So. Ich glaube, erst Ende Mai, sogar manche erst im Juni. Also das
Mai.
Mai, ja.
Mai sind sie da.
Also sehr, 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 sehr spät. Okay, jetzt würde ich gerne, was können denn alle Hörenden, wie kann ich daran teilnehmen, wie kann ich mich selbst in dem Bereich engagieren? Habt ihr da vielleicht Tipps? Oder hast du da Tipps?
Klar. Also wer die Vogelarten in seiner Gegend halbwegs einigermaßen sicher bestimmen kann, also auch die Stimmen kennt, der kann daran teilnehmen.
Wie macht man das am besten? Wie geht man da vor?
Man geht auf die Webseite des DDA, also des Dachverbands Deutscher Avifaunisten, ruft da Monitoring häufiger Brutvögel auf. Und dann kann man, wenn man sich ein bisschen durchklickt, sehen, wo in der Nähe des jeweiligen Wohnorts freie Flächen sind. Und dann kann man sich melden und sagen, also ich würde diese Fläche gerne betreuen. Und dann kriegt man ein euphorisches Dankesschreiben vom Regionalkoordinator Und dann kann man loslegen.
Ich glaube, die heißen auch Mitmachbörsen. Ne? Man kann dann, glaube ich, auch bundesweit sehen, welche Flächen zur Verfügung stehen. Oder
ja, ja.
Ich mich da? Genau.
Ja.
Welche schon vergeben sind und welche noch frei sind zum Beispiel.
Ja, also gerade wenn man auf dem Land lebt, so nicht also etwas ab von großen Städten, hat man gute Chancen, eine zu finden. Mhm. Also ich könnte in meiner Gegend noch mindestens 2, 3 weitere betreuen, wenn ich Lust hätte, so früh aufzustehen, was ich nicht habe.
Also da muss man auch nicht alle Arten schon kennen, sondern da freuen sich die Leute, wenn man sich bereit erklärt, ein Gebiet zu übernehmen. Und wenn man da jetzt nicht jede Art erkennt, dann ist das jetzt auch kein Drama. Außerdem gibt es ja auch noch dieses seltene Monitoring-Programm, wo wir zum Beispiel dieses Spechtmodul haben, aber wir haben auch Rebhühner, bestimmte Greifvögel, Saatkrähen, Raureiher, also einzelne Module, wo man dann quasi auf eine Art nur guckt. Und das kann man auch als anfangender Vogelbegeisterte sehr gut zum Start machen.
Also Spechte sind zum Beispiel super. Man braucht nicht früh aufzustehen. Es reicht, wenn man irgendwie morgens um 10 in der Landschaft ist und man nimmt seinen Bluetooth-Lautsprecher mit und lässt die Stimme abspielen und dann antwortet der Specht oder er antwortet nicht. Da muss man auch nicht mal besonders ornithologisch versiert sein, um das zu machen.
Also irgendwann dann an der Klopffrequenz erkennen, welcher Specht es ist.
Also irgendwann mache ich da auch mal mit. Das ist mein fester Vorsatz.
Ihr macht das noch nicht?
Nee, ich habe einfach keine Zeit. Ich weiß, das ist doofe Ausrede. Aber Johanna, hast du zum Schluss noch eine Message, die du gerne an unsere Zuhörenden loswerden wollen würdest?
Boah,
zum Vogelschutz, zur Kartierung.
Ich fand es sehr schön, als du gesagt hast, dass man die Vögel nochmal anders kennenlernt, dass man echt einen Zugang zu den einzelnen Vögeln auch bekommt und da nicht irgendwie durchrusht und sich, da Vogel, der und der, die und die Art, sondern wirklich so ein bisschen Bindung auch aufbaut. Das finde ich sehr schön, dass man auch mehrere Mal im gleichen Gebiet unterwegs ist. Das habe ich jetzt so mitgenommen von dir.
Ja, ich würde noch was darüber hinaus sagen. Also Vögel zählen ist und Vögel beobachten ist total wichtig und schön und gibt einem sehr viel. Ich glaube aber, wir Ornithologen und wir Naturschützer generell müssen jetzt salopp gesagt ein bisschen aus dem Quark kommen. Also wir müssen nicht nur zählen, sondern wir müssen auch lauter werden und uns stark machen für die Vögel. Also ich sehe immer mit Neid, wie präsent und wie konfliktfreudig die Klimaschützer sind. Und wir Naturschützer, finde ich, sind immer noch viel zu zurückhaltend. Also unsere Vögel brauchen viel mehr starke und profilierte Stimmen, auch in der Öffentlichkeit.
Also eine größere Lobby für die Vogelwelt.
Oh ja, definitiv.
Damit würde ich sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort, um unser Hauptthema zu beenden. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall mal schon mal an der Stelle für dich, Johanna, dass du da uns so einen Einblick gewährt hast. Und ja, viel Erfolg mit allen weiteren Projekten, mit deinen tollen Büchern und vielen Dank fürs Kommen.
Danke dir.
Ja, unsere letzte Kategorie des Tages, vorletzte, das aktuelle Nabu-Gezwitscher. Also was ist gerade in eigener Sache?
Nabu-Gezwitscher.
Und da suchen wir Nachteulen unter euch, die sich an einer Meldeaktion beteiligen wollen. Es geht überraschenderweise diesmal nicht um Vögel, sondern um den Bierschnegel. Also vielleicht haben sich jetzt schon einige abgeholt gefühlt. Der Bierschnegel heißt übrigens so, es ist eine Nacktschnecke, die früher gerne oder auch heute noch in so Brauereikellern vorkommt und sich von Vorräten, Abfällen da, von der Bierproduktion ernährt. Und ich habe ja auch ein Herz von Mollusken, also für die Weichtiere. Ich finde es ziemlich cool und den Bierschnegel, der ist sehr, sehr selten geworden. Es ist eine nachtaktive Art, die so meist zwischen 23 Uhr und 3 Uhr nachts unterwegs ist und sich von so Äpfeln, Kartoffeln, Pflanzenteilen, also allem möglichen Gemüse und Pflanzenzeug ernährt. Und wenn ihr mitmacht, könnt ihr aktiv quasi an der roten Liste mitarbeiten. Und das ist schon was Besonderes, Martin, oder?
Also das habe ich noch nicht so oft gehört, dass man sich an der Erarbeitung der roten Liste-Kategorie beteiligen kann.
Ich habe eine Frage. Wie unterscheidet man den Bierschnegel vom Tigerschnegel? Denn den Tigerschnegel habe ich im Garten, aber den Bierschnegel kannte ich bisher nicht.
Ich glaube, da gibt es auch beim NABU Naturgucker Profile der einzelnen Arten und wie man sie auch unterscheiden kann.
Tigerschnegel sind auf jeden Fall so gefleckt, Leoparden, ich glaube, die heißen auch großer Schnegel, sind sehr häufig. Ich glaube, die fressen sogar andere Nacktschnecken, was ganz faszinierend ist. Und die können sich auch mit so einem, also die Schnegel generell, glaube ich, können sich auch mit so einem Schleimfaden abseilen, wie so eine Raupe oder so eine Spinne. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Okay, nochmal zur Aktion. Es ist eine Aktion gemeinsam vom NABU und vom NABU Naturgucker. Und macht gerne mit, wenn ihr möchtet. Sichtungen helfen dabei, die Bestandssituation einzuschätzen von dem bedrohten Bierschnegel. Und macht gerne Fotos, Belegfotos davon, für die Bestimmung auch. Und gibt es eine Vogelverbindung? Klar, Vögel.
Ja, Vögel essen weißt du zum die? Teil auch Nacktschnecken. Zumindest weiß ich das von Laufenden.
Aber nicht genug.
Nicht genug.
Aber, und die falschen. Ja. Und die Schnecke sollen sie nicht genau essen.
Aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wenn ihr euch beteiligen wollt, dann schaut unter dem Shortlink nabu-naturgucker.de/Bierschnegel nach.
Okay, kommen wir jetzt zum Bird of the Day. Martin, schweren Herzens übergebe ich das Thema heute.
Vielleicht übergebe ich die Kategorie einfach dauerhaft dir, Fabian. Nein, dann bist du nicht jedes Mal traurig. Wir machen es wie immer. Wir spielen erst einmal den Song ein, also den Gesang. Und dann könnt ihr schon mal mitraten, um welchen Vogel es sich handeln könnte. Johanna schwelgt gleich
in ihrem Kartiergebiet.
Ja.
Hast du oder den Vogel da auch im Wald eher nicht?
Nee, im Wald eher nicht, aber auf einer angrenzenden Fläche.
Waldrand ist, da ja vielleicht. Okay.
Genau, das ist nämlich einer, ja, würde ich sagen, der typischen Feldvögel. Der war auch schon zweimal Vogel des Jahres, und zwar 98 und 2019. Aus gutem Grund, denn dieser Art geht es relativ schlecht. In den letzten, 30 Jahren ist der Bestand nämlich fast um die Hälfte zurückgegangen. Und dieser Trend hält auch in den letzten Jahren an. Dieser Gesang ist ziemlich typisch. Vor allem, was typisch ist, ist, dass er im Flug vorgetragen wird. Und zwar minutenlang. Also der Vogel fliegt und singt gleichzeitig dabei. Und wenn ihr so an weite Feldflur und Ackerlandschaften denkt, dann ist er eigentlich ein ziemlich typischer Vogel da. Es geht um die, Johanna, sag's doch gern.
Die Feldlerche.
Genau.
Dieser Singflug sogar, die steigen so waagerecht auf. Moment, nicht waagerecht, senkrecht auf, also ganz nach oben. Und singen dann teilweise während sie auf der Stelle fliegen. Und das ist kapazitätsmäßig, also das wäre so, als würden wir ein perfektes Lied vortragen, während wir sprinten. Und zwar Minuten oder Stunden lang. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und wie immer lese ich auch ein kleines Kapitel hier vor aus dem Nabu-Buch. Oder willst du das auch noch machen, Martin?
Nee, mach mal. Während du suchst, sage ich nur kurz, wie der Vogel aussieht. Der ist relativ unscheinbar, sage ich mal. Also relativ braun, also viele Brauntöne. Ist aber dafür gut getarnt und am Boden, wo er auch brütet, entsprechend dann auch vor Räubern geschützt.
Okay, die Feldlerche. Feldlerchen bewohnen strukturreiche Äcker, Wiesen und Heiden. Ihr lieblicher Gesang war früher überall zu hören. Deshalb hielt sie in viele literarische Werke Einzug. Feldlerchen sind sehr ausdauernd und können bis zu 15 Minuten lang im Singflug ihre zwitschernden und flötenden Strophen vortragen. Dabei steigen sie bis zu 100 Meter senkrecht nach oben. Eine beeindruckende Atemleistung. Wir spielen sie nochmal ab und wenn der Hinweis, dass ihr mehr dazu, wie immer auf unserer Instagram-Seite, also folgt dem Nabu und schaut auch gerne, am Tag der Veröffentlichung machen wir immer so eine kleine, feine Info zu dem Vogel des Tages, zu dem Bird of the Day. Und wir hören uns nochmal die Feldlerche an. Ich finde, da kann man länger zuhören.
Irgendwie. Ja, es ist einfach zu schön. Ja, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann aktiviert das Glöckchen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn die neueste Folge erschienen ist. Ja, schreibt uns, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Lob habt, an vogelpodcast@nabu.de.
Und ja, empfehlt uns gerne weiter. Ich meine, wir haben Geburtstag. Ja, da freuen wir uns über das Geschenk, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und macht euch einen tollen Tag. Danke nochmal an Johanna. Danke an dich, Martin. Und genießt die Woche, genießt den Vogelgesang und bis bald.
Tschüss.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.